ARD.
Hey everybody, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und Jeff, ja, der erste Monat des neuen Jahres ist auch schon wieder rum und nicht mal die Hälfte davon ist Donald Trump Präsident wieder gewesen. Aber es fühlt sich an, als wäre er schon 2-3 Monate mit dem Ganzen, was da alles so passiert ist, wieder im Amt. Ein ganzer Wirbelsturm an Dekreten, an Erlassen, an Initiativen, an so vielen Sachen, dass man kaum mitkommt. Aber wir wollen mal versuchen, auf diese ersten 2 Wochen zurückzublicken seit unserer letzten Folge zur Amtseinführung. Und ich glaube, man kann sagen, wir haben das auch vorher immer schon angedeutet gesehen, dass er auf jeden Fall sehr viel vorbereiteter in diese zweite Amtszeit gestartet ist. Man sieht, wie vieles da schon, it falls in place, würde man im Amerikanischen sagen, ne? Wie viele Weichenstellungen da schon in seinem Sinne und seiner Administration und seiner Wählerinnen und Wähler auch schon angeschoben hat. Und oft hat es ja dann erstmal so grobe Auswirkungen, aber wir haben viele Freunde und Bekannte in den USA, auf die es schon sehr konkrete Auswirkungen auch hat. Darauf wollen wir eingehen. Aber ich glaube, es lässt sich feststellen, dass er so 4 Hauptbereiche hat, in denen er besonders wirken will und aktiv sein. Das eine ist natürlich die Wirtschaft. Das war auch das Hauptwahlkampfthema am vergangenen Wochenende. Die Zölle, die er nicht nur angedroht hatte, sondern jetzt auch umgesetzt hat gegen Kanada und Mexiko und China. Darauf werden wir gleich eingehen. Aber ein anderes großes Feld, natürlich auch Einwanderung. Das war etwas, was deinem Vater auch sehr wichtig war, immer schon und ist. Der dritte Bereich, Energiepolitik, auch sehr viele Punkte schon angeschoben. Und das vierte, würden wir sagen, ist so eine Art, ja, Kulturkrieg oder grundsätzliche Ausrichtung des Landes. Und in diesen 4 Feldern sind eine Menge Dinge jetzt schon passiert. Und darauf wollen wir ein bisschen eingehen in dieser Folge.
Ja, also viel los, Ingo, wie du sagtest, es ist nur 2 Wochen, aber es ist die 2 Wochen wie Hundejahre, sagt man das auf Deutsch? Dog years, ne? Also jede.
Ja, doch, wir sagen 7 Jahre, ne?
Jedes Jahr in das Leben von einem Hund ist wie 7 Jahre in das Leben von einem Mensch. Und so ist es gefühlt. So viel ist passiert. Und muss man auch sagen, das ist ein bisschen der Strategie, mindestens, wenn man erinnert an Steve Bannon, der Ratgeber von Trump in die erste Amtszeit, dass seine Strategie war, to flood the zone with shit. Also, einfach so viel raushauen, so viele Schlagzeile. Es gibt gar keine schlechte PR. Also einfach alles raus, sodass die
keine
Medien,
Atempause, ja.
Genau, der Medien hat eine Schwierigkeit, also von eins zu den nächsten zu gehen. Und auch der Bevölkerung hat eine Schwierigkeit zu folgen. Was ist gerade passiert? Was bedeutet das? Mhm. Was sind die Auswirkungen von mein Leben? Wie du sagtest, also es gibt ein paar Themen, die immer wichtig waren für Trump in seinem Wahlkampf. Und er will auch diese Zeit benutzen, zu zeigen, okay, ihr habt mich dafür gewählt und jetzt tue ich was. Mhm. Das war immer irgendwas, wo Demokraten und Biden hatten stark Kritik bekommen, weil Biden hat viel geschärft, aber hat das nicht so gut verkauft. Und wie wir schon mehrmals gesagt haben, Trump ist eine Marketer. Er kann das verkaufen, vielleicht wie kein anderer, wie man sieht mit seiner großen Schrift, wie er seinen Namen überall schreibt.
Hey, Moment, eine große Unterschrift habe ich auch.
Ja, okay, aber so Trumps ist sehr bekannt erstmal in der Pandemie an diese Checks, dass er rausgeschickt an alle und jetzt auf diese Direktive, die er unterschreibt. Und dazu kommen wir jetzt. Also viele würden sagen, hey, für das habe ich ihm gewählt. Ne? Also ich glaube, mein Vater, wenn er sieht, was passiert zum Beispiel mit die ICE Raids. ICE, also die Polizeibehörde, die für Abschiebungen zuständig ist, die gehen rein jetzt in Städten und holen illegale Einwanderer raus. Also für Trump, er sagt immer so, die sind alle kriminell. Also die sind nicht alle kriminell. Also Trump benutzt eine andere Definition und sagt, jeder, die hier über die Grenze gekommen ist, illegal, ist ein Kriminell.
Es kriminalisiert Millionen Menschen jetzt im Land. Ja.
Genau. Also und manche, wie wir gesehen haben letzte Woche, sind schon zurückgeschickt. Also es gab einen großen Streit zwischen der Präsident von Kolumbien und Trump, wo er hat Zölle benutzt als eine Drohung, also dass der Präsident aus Kolumbien nimmt die 2 Flugzeuge von Kolumbianer zurück. Also insofern, mein Vater sagt auch, also er tut, was er sagt. Ne? Also
das
er
heißt,
hat,
er ist eigentlich ziemlich zufrieden bislang, Paul, oder?
Er findet viele Sachen gut. Das war, Einwanderungspolitik war immer ein großes Thema für meinen Vater. Also insofern, wenn er sieht sowas, wenn Trump redet von, also wir würden Guantanamo Bay öffnen und so 30.000 Leute dahin schicken, wenn wir müssen. Oder wir nehmen irgendwas, das heißt Birthright Citizenship zurück. Das heißt, wenn man in der USA geboren ist, dann ist man automatisch eine Bürger. Und das will er wegnehmen von Kindern, die sind geboren zu illegalen Einwanderern. Mhm. Sowas findet mein Vater super. Also er war, ehrlich
auch
gesagt...
Auch das mit dem Birthright?
Ja, ja. Huh. Er war, also was gegen der Verfassung ist, muss man sagen. Und das jetzt, ja. Also viele sagen auch, das wird er also nie durchbringen, weil
das
es ist gegen
der Verfassung.
Das
hat auch ein Gericht ja auch schon gestoppt erstmal.
Genau. Und, aber Hauptsache, er versucht das, er tut mhm. was. Und das ist, was seine Unterstützer gut finden. Wenn die sehen das in die Schlagzeilen, dass er mindestens das versucht, das ist nicht sein Schuld, genau wie mit der Mauer. Wenn er das nicht schafft, nicht sein Schuld, also, aber mindestens er tut was. Irgendwas, was er sofort am ersten Tag getan hat, das mein Vater nicht gut findet, mhm. ist die
gibt's
Begnadigung.
Also
ja, das gibt's auch. Also nicht, es ist selten und nicht viel, aber eigentlich nur eine Sache ist die Begnadigung von der Attacke von der 6. Januar, der mhm. Sturm auf der Kapitol. Und das, hat mein Vater gesagt, ist eine große Fehler. Mhm. Also die sind Leute, die Trump nennt Geiseln, er nennt die Patrioten, er nennt der 6. Januar eine Tage von Liebe und versucht das dann als was anderes zu verkaufen. Und er sagt, dass diese Leute sind Patrioten und haben nichts falsch gemacht. Also obwohl die sind manche vor ein Gericht gegangen. Manche haben 20 Jahre Urteile im Haft wegen also Attacke auf Polizisten. Also wie wir wissen, manche Polizisten sind ums Leben gekommen am 6. Januar. Mhm. Insofern, die sind jetzt freie Menschen.
Und das passt Paul dann nicht.
Nee,
okay, dann geht, soweit geht dann die Unterstützung für Trump dann doch nicht.
Ja, aber wie gesagt, Einwanderungspolitik, also Energie. Er sagt, warum sollen wir Öl kaufen von woanders, wenn wir können dasselbe produzieren? Also wie man weiß schon, der zweit vielleicht meist benutzte Spruch von Trump nach Build the Wall war Drill, Baby, Drill. Und das ist, was er machen will jetzt. Er will
bohrt, Leute, bohrt.
Neue Lizenz für Bohren. Er hat der USA raus von der Paris-Klima-Abkommen genommen. Das hat er auch in 2016 gemacht. Biden hat der USA wieder reingebracht und jetzt sind wir wieder raus. Er will auch keine Subventionen mehr für Elektrikautos. Also insofern.
Wobei ich mich da gefragt habe, wie das mit Elon Musk geht. Mm. Der mit Tesla und seinen Elektroautos ja sehr dadurch auch profitiert hat.
Ja, vielleicht haben die irgendwelche Deal. Weil ja, okay. Er kriegt sowieso viel Geld von der Regierung für SpaceX und dann wird das eine mm. Balance irgendwie finden.
Eine oder? Mischkalkulation.
Genau. Ja. Also es ist eine Menge, dass er tut, das ist genau, was seine Unterstützer wollen. Also nicht nur das, aber seine grundsätzliche Politik von also Disruption, also wie er sagte, der DOGE ist diese Department of Government Efficiency, wo er hat Elon Musk, Stichwort, also genommen als ein Ratgeber unoffiziell in seine Stelle, also einfach der, also das ist auch irgendwas, das ein großes Thema ist mit meinem Vater und mit meiner Leute und Unterstützer, ist, dass es gibt viel zu viel Geldverschwendung. Also es mhm. muss mehr effizient sein, wir müssen smaller government haben. Also insofern, warum nehmen wir Taxpayers Dollars, also Steuergeld, und es geht einfach, also es ist zu viel, das geht nicht in die richtige Richtung.
Gut, grundsätzlich ist das ja auch ein Problem, mit dem wir hier in Deutschland zu kämpfen haben. Also
man kann immer na, so cut the fat, wie man sagt. Ja. Also ein bisschen weniger, ein bisschen sparen hier und da und das mehr effizient machen. Und das, ja, kann man sagen, ist auch eine gute Sache. Aber der Art und Weise, mit wem Musk und Trump das jetzt macht, ist wirklich...
Mit der Brechstange.
Es ist unglaublich. Also wie wir gesehen haben in der letzten Woche. Erstmal haben viele, also 3 Millionen eigentlich, nicht viele, 3 Millionen Leute, die arbeiten für die Regierung. Also across the board in verschiedenen, in Botschaften im Ausland, hier in Deutschland zum Beispiel, aber in der ganzen Welt. Also in jeder Abteilung von der Regierung haben eine E-Mail bekommen mit das Thema Fork in the Road. Wie sagt man das auf
eine
Deutsch?
Eine Weggabelung. Also die sind jetzt an einer Weichenstellung und es teilt sich die Straße quasi. Mhm. Und ja, Bundesbeamte, Staatsangestellte, Bedienstete des Federal Governments, also der Bundesregierung, der Behörden, der Ministerien und so, haben diese E-Mail bekommen.
eigentlich ein Vorgehen, ne? Gehst du da lang
Links
oder
oder
da
rechts?
lang? Und das ist der Wahl, das diese Leute haben, also im Prinzip. Also das ist ein Thema von einer E-Mail, das Musk hat auch geschickt an Twitter-Angestellte. Und das Thema war, also du kannst einfach deinen Job jetzt behalten, aber es gibt gute Chancen, dass du wirst das dann eventuell verlieren. Oder du schreibst einfach resign, also ich höre auf. Und du diese E-Mail schickst das zurück, bevor die 6. Februar. Und dann kriegst du 8 Monate bezahlt und Zeit, einen anderen Job zu finden, weil wir würden hier viel reduzieren. Also
bis Ende dieser Woche
genau.
Haben diese Angestellten, Beamte diese E-Mail bekommen und haben Zeit bekommen, sich zu entscheiden, quasi freiwillig zu gehen mit einer Abfindung für die nächsten 6, 7 Monate oder zu bleiben und zu riskieren, dass man sowieso gefeuert wird.
Genau, in diesem Sinne, also stell mal vor, also alle diese Leute haben das bekommen. Es ist dann eine große Panik, ich glaube, in mehrere Büros ausgebrochen. Kann er das? Ist das echt? Hat er das Recht, das zu machen? Oder haben wir Recht zu sagen, hey, das geht nicht. Also man kann das einfach nicht so. Ich weiß, hier in Deutschland sind die Arbeitsrechte viel stärker, aber in den USA ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Firma mindestens in der Privatsektor könnte sagen, so, sorry.
So behandelt Trump und Musk das Ganze, als wäre es eine private Firma, aber ja. Es ist halt
das ist,
die
was
USA.
Das ist, was sie kennen. Und ehrlich gesagt, das ist, was Trumps Unterstützer gut finden auch. Ne? So, also er ist ein erfolgreicher Businessman. Also er kann das, wenn er das US-Regierung behandelt wie seine Firma, also vergess mal, dass er hat viele Pleite gemacht, aber egal. Aber das funktioniert nicht so. Also wir reden über der Regierung.
Beamte, die eigentlich genau deswegen den Job auch genommen haben, dass sie eine Jobsicherheit haben, wenn sie
genau.
für das Land arbeiten.
Insofern, es gibt, ich glaube, in mehrere Büros jetzt in die ganze Welt Diskussionen über, was Leute tun. Also, aber ob die dieses Risiko annehmen, ob die bleiben und sagen, also nee, das geht nicht. Und ich glaube, dass wir können kämpfen dagegen und er kann das einfach nicht tun. Oder die sagen, hey, niemand weiß, was hier los ist. Niemand weiß, was er kann. Also Trump tut Sachen jetzt, die alle sagen, das geht nicht, aber er tut das trotzdem. Also ist es nicht besser, wenn ich 8 Monate Gehalt kriege und Zeit habe, dann einen anderen Job zu finden. Also insofern ist es Chaos, das herrscht jetzt, ich glaube, in viele Büros. Also Freundin von mir, sie arbeitet für eine Abteilung in der Regierung und sagt, dass ihr Kollegen sind in Tränen ausgebrochen, dass sie können nicht konzentrieren auf ihre Arbeit, dass die also arbeiten nicht, die recherchieren, was sind ihre Rechte, was sollen die tun, diskutieren das. Ich weiß nicht, wie es weitergeht nach Ende dieser Woche, aber wie wir sehen, es ist nicht die einzige Chaos jetzt, das herrscht. Also letzte Woche kam auch ein E-Mail raus, Anfang der Woche, dass kein Geld mehr rausgeht. Es ist eine Freeze, also es ist gefroren, diese Geld. Und diese Geld geht für viele verschiedene Programme, das wirklich wichtig ist, von Medicaid bis das Sozialnetz, bis Programms für Kinder in die Schule, die da Mittagessen bekommen. Es gibt so viele Programme, die abhängig sind an dieses Geld und plötzlich haben die gesagt, stopp. Es gab dann eine große Confusion, wie geht es weiter, wer kriegt Geld, wer nicht. Viele Leute haben sofort geklagt dagegen. Also ein Richter hat es gestoppt. Dann kam raus, okay, warte mal, das Geld fließt wieder. Insofern, obwohl diese, wie du sagtest, also es ist viel besser organisiert dieses Mal. Also Trump weiß, was er machen will. Er hat eine Direktiv nach der andere. Aber trotzdem, es gibt viele Verwirrung über, okay, fein, du kannst das unterschreiben, aber wie soll das dann gehen? Also es ist wie, die Idee ist da, also wir wollen cut the fat, wir wollen also kein Geld mehr spenden für das, das und das, aber wie geht das dann weiter?
Also, wie sieht es dann in der Wirklichkeit aus, ja, sozusagen?
Wie funktioniert das eigentlich? Und das nicht nur dann in den USA, also in der Regierung, aber wie wir wissen schon, und ich glaube, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ich habe eigentlich viele Freunde, die arbeiten in Entwicklungshilfe und für NGOs, für Organisationen oder Contractors, die kriegen Geld von der Regierung, von USAID. USAID ist wieder GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das ist die Äquivalent von der USAID in Deutschland. Und das ist, wenn man online geht und versucht, auf der Website zu gehen, es gibt kein Website mehr. Es ist rausgekommen, dass am Ende letzte Woche Elon Musk, also seinen Assistenten sind reingegangen und wollten Access zu Informationen.
Zugang zu
Zugang.
Sehr sehr vertraulichen Informationen auch. Ja.
Genau, und als die Arbeiter da haben das nicht erlaubt, die waren dann, wie sagt man, also entlassen eigentlich, oder die waren eigentlich, die hatten eine Pause bekommen in ihrem Job, oder was würde man sagen?
Sie sind dann gefeuert worden.
Put on leave, also ja, sozusagen.
Letztlich. Und
also das ist auch irgendwas, wo die Wirkung, also man überlegt nicht, was die Wirkung für sowas sind in die ganze Welt und wie viele Leute täglich Hilfe bekommen von solchen Geld und was das dann bedeutet, wenn wir hier in Europa zum Beispiel Diskussionen haben, hier in Deutschland, besonders in einem Wahlkampfjahr, heiß über Einwanderungspolitik diskutieren. Und wenn das so ist, dass diese Hilfe nicht ankommt, es wird auf jeden Fall bedeuten, dass in der Zukunft es gibt mehr Leute, die versuchen zu flüchten und nach andere Länder zu kommen. Also wenn diese Hilfe auch dann weg ist, das würde auf jeden Fall Auswirkungen hier und überall in die Welt geben. Also insofern, also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber es ist einfach, also so typisch Trump. Ich glaube, guck mal, was ich tue. Guck mal, ich kann sagen, was ich will. Ist egal, ob das wahr ist oder nicht. Und seine Unterstützer auch. Also wir nehmen ihm einfach nicht wörtlich, aber ernsthaft. Also er tut was Gutes. Er versucht das mindestens, aber ohne zu überlegen, was sind die Konsequenzen? Was sind die Long-Term-Auswirkungen? Und wie implementiert man sowas? Es ist nicht nur eine Unterschrift auf einem Papier. Wie geht das dann? Und ich finde, ehrlich gesagt, also wenn man sieht, was für Chaos herrscht jetzt, also ich finde, es ist auch eine Frage von nationaler Sicherheit. Wenn alle wissen, dass es gibt kein Inspector General mehr, kein parteiunabhängig Leute in Abteilung zu gucken, zu sehen, dass alles läuft, wie es sein soll und nicht, wie nur der Präsident will. Dass es geht nach der Regeln. Dass Leute mit einer Ahnung von diesem Thema da sind, dann ist es einfach ein Sicherheitsrisiko, weil so jeder andere könnte da reinsehen und gucken und sagen, hey, da ist niemand, also es ist the fox in the hen house. Ne? Also niemand weiß, wie es geht. Also es gibt nur eine Gruppe Leute ohne Ahnung, nur Leute, die wirklich Trump unterstützen und deswegen haben sie diesen Job gekriegt und keine Ahnung haben von, wie diese Amt funktioniert.
Gar keine Ahnung, glaube ich jetzt auch nicht.
Wenig Ahnung, auch weil, Ingo, wenn man reinschaut in der FBI, in dem Sicherheitsministerium, also wie viele Leute Trump schon entlassen hat.
Okay, Jeff, das ist eine Menge Aktion natürlich dabei, aber gleichzeitig nochmal, ist es nicht genau das, wofür ihn die Menschen gewählt haben, was ja auch immer angekündigt hat. Donald Trump hat nie hinterm Berg gehalten, was er alles machen wird und was er vorhat. Und auch jetzt dieser ganze Turnaround bei den ganzen Beamten und so, das war immer Ziel seiner Ausrichtung zu sagen, hey, wir müssen das quasi streamlinen auf mich und solange es im Rahmen der Gesetze, der Verfassung stattfindet, wo ist das Problem? Also ich glaube, der Präsident hat eine Menge Macht, klar, und er hat diese Executive Orders, das gibt es ja in dem Sinne so bei uns in Deutschland nicht, diese Dekrete, mit denen er eben regieren kann. Und wenn es gegen Gesetze verstößt oder ein Bundesrichter da Bedenken hat, haben wir ja gesehen vergangene Woche, dann wird das erstmal wieder eingefangen. Also das ist jetzt nicht ein despotisches Durchregieren auf den ersten Blick, würde ich sagen, sondern es ist der Versuch, Dinge in eine gewisse Richtung zu bringen. Aber Gerichte und so haben das auch wieder eingefangen. Also dass diese Checks and Balances, glaube ich, ist jetzt noch nicht ausgesetzt.
Was für ein Checks and Balance aber ist es? Trump war gewählt, aber Musk war nicht. Er war nicht gewählt, er war nicht bestätigt von Kongress für irgendwelche Stellen.
Kein politischer.
Er ist einfach jemand, der kommt rein. Er kriegt Millionen von der Regierung für seine Projekte. Und jetzt plötzlich ist er reingegangen in Finanzamt und hat gesagt, dass er braucht Zugang zu diesem System, wo das ganze Geld rausfließt. Also irgendwie, also macht das nicht Alarm in deinem Kopf auch? Also für mich ist es und für viele andere Leute, es ist der Fuchs in der Henhaus. Also es ist wirklich, also
den Bock zum Gärtner machen, würde man im Deutschen sagen.
Ja, also wie gesagt, der Regierung funktioniert anders als eine Privatfirma. Ja, wenn das Twitter ist, er hat Twitter gekauft und dann ist es seins und dann darf er entscheiden, wie es geht. Er kann alle loslassen, er kann Politik von der Firma ändern. Aber wir reden jetzt von der US-Regierung. Und wie du sagtest, es gibt Checks and Balances. Aber wenn wir haben einen Präsident, der will mehr König als Präsident sein, er will, dass sein Wort ist der letzte Wort. Und er geht um Kongress herum für viele Sachen. Dann haben wir the courts, wir haben so Richter. Und das ist schon passiert, wie du sagtest, also dass die stoppen manche Sachen. Und es wird dann auch wahrscheinlich wegen mancher Sachen mal sehen, wie weit Trump das durchbringen will. Es wird dann ein Kampf gegen vor einen Richter in ein Gericht. Dann geht das eventuell an der obersten Gerichtshof. Und wie wir wissen, obwohl die sollen unabhängig sein und nicht parteiisch sein, die haben in der Vergangenheit mindestens häufig also eine mehr konservativ Richtung und haben auch Trump oder der Präsident, sollen wir sagen, er war nicht Präsident in dieser Zeit, als die diese Entscheidung getroffen haben, aber gesagt, dass der Präsident soll eine Immunität haben. Also das ist irgendwas, das Trump wollte, dass Trump mal sehen, wie er das benutzen wird, aber es ist problematisch. Insofern, the guardrails are off sozusagen. Und
da bin ich nicht so ganz deiner Meinung, dass sie off sind.
Nicht off, aber they're
ja, du
really
meinst
schwach, die fallen gleich auf.
Also, ja, so aber wie gesagt, es ist, ich komme wieder zu demselben Punkt zurück. Es ist eine Mehrheit, die das so wollte, eine konservativere Ausrichtung. Nichts von dem, was jetzt passiert in diesen ersten zwei Wochen, okay, ist, aber oh wow, Mehrheit, das hatte ich nicht auf dem Zettel.
Ja, aber wenn eine Mehrheit will, dass Trump König wird, also soll das einfach so sein? Nee. Weil, also wir haben Regeln, wir haben ein System von, wie Sachen funktionieren sollen. Also ich weiß, dass Norms haben keine rechtliche Gewicht und das hat Trump auch gezeigt, dass Norms sind ihm scheißegal. Aber also andere Sachen, Laws, also Gesetze sollen diese Gewicht haben und wie wir sehen, er stoßt trotzdem gegen die. Und auch der Verfassung, was wirklich in den USA, der Verfassung ist dieser heilige Dokument der Bibel von der USA. Das ist das Wort von der Gründung Founding Fathers. Und also man kriegt eine Änderung in der Verfassung nur mit 2/3 Mehrheit in beide Häuser der Kongress. Also es ist wirklich schwierig. Es muss wirklich irgendwas sein, was wirklich notwendig ist und alle zusammen sind. Nicht einfach, wenn ein Präsident sagt, das ist ja... Also das nervt. Ich will das tun, egal was der Verfassung sagt. Ich will das Macht und deswegen, ich ignoriere das einfach. The guardrails, also sind, wie sagt man guardrails auf Deutsch?
Die Banden sozusagen, die Banden. Also die Richtlinien, die das Ganze einhegen und einfassen so ein bisschen. Ja.
Also,
aber da bewegen wir uns ja noch.
Trump stoßt gegen die. Es ist jetzt interessant zu sehen, was ist die Reaktion? Weil wie wir gesagt haben, MAGA, also mein Vater, Trump-Unterstützer, sagen so, hey, guck mal, er tut was, er mag was, er ist super, das hat er versprochen. Andererseits, wir sehen langsam, ne, in 2016 haben wir Proteste gesehen, jedes Wochenende, wir haben Organisationen, also Leute sind zusammengekommen und dieses Mal, wir haben das schon diskutiert in einer anderen Folge, es gibt ein Gefühl, dass Leute sind ein bisschen mehr
resigniert.
Ach, ja, niemand weiß auch, wie das zweite Amtszeit geht. Also warte und sehen. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommen Leute zusammen. Besonders, glaube ich, auch wegen dieser E-Mail, das rausgegangen ist an 3 Millionen von Beamten und so. Das ist ein Gefühl, dass, hey, nee, das kann er nicht machen. Und das erlauben wir nicht. Und wir stoßen dagegen. Und mal sehen, was das bringt, wie es wird. Aber es gibt mehr und mehr eine, habe ich das Gefühl, in Gruppen, auf Social Media, unter Gespräch, unter Freunde, es gibt mehr ein Gefühl von Resist. Wie sagt man Resist auf Deutsch?
Widerstand.
Widerstand, genau. Also insofern, und das ist auch, weil diese Politik, diese Entscheidung, die sind nicht nur eine Unterschrift auf ein Papier. Die haben Auswirkungen für, wie wir gesagt haben, Freunde von uns, die arbeiten für die Regierung, für ne, so eine gute Freundin von mir. Ihre Freunde haben eine Trans-Tochter, also ein von dieser Direktiva. Es gibt nur 2 Geschlecht, Frau, Mann und keine Versorgung mehr für Kinder unter 18, die trans sind. Und das heißt jetzt, dass zum Beispiel diese Tochter von die Freunde von meiner Freundin, also seit sie 5 Jahre alt war, sie ist gebürtiger Junge und jetzt Mädel und sie hat ein Medikament, eine
Hormonbehandlung. Ja.
Genau, und jetzt kriegt sie das nicht mehr und jetzt ist sie 14. Es hat direkt Auswirkungen auf ihr Leben. Also ich habe auch meine beste Freundin zum Beispiel, hat 2 Schwestern. Beide sind Mitte 30, beide haben ein Kind. Beide überlegen, also wann und ob die ein zweites Kind wollen. Also ein wohnt auf Hawaii, die andere in Texas und die in Texas hat entschieden, dass sie ist glücklich mit einem Kind. Sie hat Angst. Sie hat eine sehr schwierige Schwangerschaft das erste Mal und hat Angst, dass wenn irgendwas schief geht, wenn sie Probleme hat, dass sie kann nicht die Hilfe, dass sie bekommt nicht die Hilfe, dass sie braucht. Und das könnte lebensgefährlich sein. Es war wirklich eine schwierige Schwangerschaft das erste Mal. Und deswegen, sie will dieses Risiko nicht annehmen. Und das andere, die auf Hawaii wohnt, hat überlegt, ja, das Leben auf Hawaii ist teuer. Sie überlegt, zurück nach North Carolina zu ziehen, wo sie herkommt, und hat entschieden, nee, weil sie hat mehr Rechte, also in ihrer Sicht, für also ihre Familie, für ihre Gesundheit auf Hawaii. Ne, so wie wir wissen, also nach der Abschaffung von der Abtreibungsrecht für das Land, Roe versus Wade, es geht zurück zu den Bundesstaaten und jedes ist anders. Und obwohl bis jetzt Trump hat kein Direktiv wegen Abtreibung gemacht, es ist ein auf jeden Fall ein Gefühl für viele Leute, dass man hat mehr Rechte oder wenn man mehr blue ist, progressiv ist, dass ihre Rechte sind geschützt in Bundesstaaten mit einer demokratischen Gouverneur zum Beispiel.
Und du meinst, wenn die Demokraten im Weißen Haus säßen, wäre da mehr
Pushback, mehr ein Kampf. Biden hat auch gesagt, er würde versuchen, was zu tun. Klar, also das muss durch Kongress gehen und das ist dann im Moment sowieso nicht möglich. Aber es würde nicht ohne einen Kampf, es würde nicht erlaubt. Wir haben gesehen, es gab einen Right-to-Life-Protest eine Woche nach der Amtseinführung, wo J.D. Vance war auf die Bühne. Trump war nicht da, er war in Kalifornien, aber er war auf der Bildschirm. Also Ron DeSantis, viele weiße Männer auf die Bühne, die haben versprochen von der Verteidigung von Babys. Wenn man hört, also wie weit das geht, also man kann gut vorstellen, dass die würden das eventuell, oder man könnte vorstellen, in die Zukunft, dass die würden für eine Federal Ban, dass die würden versuchen, das verboten in das ganze Land.
Dass also, Abtreibung verboten würde,
genau,
meinst du?
Ja. Also insofern, also das ist nicht nur eine Unterschrift, ob man ein Transkind hat, ob man überlegt, eine Familie zu erweitern, ob man arbeitet als Diplomat oder für eine Abteilung in der US-Regierung. Also das ist nur das oberste Schicht. Also es geht viel, viel, viel tiefer, wie du sagtest, wir könnten stundenlang darüber reden oder ich könnte.
Also man hört, Schiff ist sehr in Sorge.
Ja, und das bringt es auch so einen Plan, ein Thema, das Trump sehr wichtig ist. Das hat auch viel Wirkung auf viele Leute in den USA im Moment. Und das ist irgendwas, das heißt DEI. Und das steht für Diversity, Equality, Inclusion. Und das ist eine Politik, das nicht nur Biden, aber Obama, eigentlich auch Trump in seiner Amtszeit, es war der Regel, dass es gab einen Versuch, mehr Vielfaltigkeit reinzubringen, also mehr Leute mit viel verschiedenen Hintergründen mehr Chancen zu geben. Und das ist der Sinn von dieser Policy. Und Trump hat das ganz, ganz doll kritisiert. An seinem ersten Tag hat er gesagt, es gibt sowas nicht mehr in the federal government. Also es gibt auch Leute, die, wo ihr Job war, also zu beobachten, zu sehen, dass diese Policy ist also reingebracht in jede Abteilung. Diese Leute haben ihre Jobs verloren. Er hat auch gesagt, dass Kollegen in die Abteilung sollen petzen, wenn ein Kollege versucht, diese DEI-Politik weiterzumachen. Insofern.
Also im Prinzip ist es die Umsetzung einer Quote letztlich, ne? Dass man eben viel mehr Diversität reinbekommt und gewisse Regelungen dahingehend beachtet. Das wird alles abgeschafft in vielen Abteilungen und Ministerien.
Ja, der andere Problem mit dieser Attacke auf DEI ist, dass dann jede, die eigentlich nicht ein weißer Mann ist, jede braun, Latino, schwarze, lesbian, schwul, was auch immer, jemand, der nicht ein weißer Mann ist, die können diese Vorwurf kriegen, dass die haben den Job nur gekriegt wegen der Hautfarbe oder Sexualorientierung oder sowas, was voll Quatsch ist.
Das ist immer das Problem natürlich bei einer Quote, dass du die, wenn man so will, benachteiligt werden von einer Quote, dann immer sagen können, ah, guck mal, ich werde hier unfair behandelt und die anderen haben es ja nicht wegen der Qualifikation, sondern nur wegen irgendwelcher Umstände oder irgendwelcher Quotenvoraussetzungen geschafft. Und das ist das Tückische daran natürlich. Einerseits soll so eine Quote zu mehr Vielfalt führen und Minderheiten auch fördern und auch die repräsentieren mehr, wie sie auch in der Gesellschaft ja existieren, dass sie dann auch sich widerspiegeln in den Behörden, in den Beamtenapparaten. Aber ja, diese Flanke macht Donald Trump jetzt mit diesem Angriff auf die bisherige DEI-Regelung natürlich auf. Und das kommt bei vielen seiner Wählerinnen und Wähler offenbar gut an.
Und Trump hat wieder darüber DEI gesprochen letzte Woche. Und das bringt uns zu einer sehr Furchtbare, traurige Nachricht, die Absturz von ein Flugzeug und ein Hubschrauber über der Potomac-Fluss in Washington, D.C.
Ja, das war wirklich ein tragisches Ereignis, das mir auch sehr nahe gegangen ist, weil wir so oft von diesem Flughafen National Airport, Ronald Reagan National Airport, abgeflogen sind. Man sieht überall die Flugzeuge ständig abheben und landen, auch vom Studio, vom AD-Studio in Georgetown, vom Dach, wenn wir da geschaltet haben, guckt man rüber und sieht da die Flugzeuge auf die Landebahn zusteuern. Also 67 Menschen sind ums Leben gekommen, trauriges Ereignis, das mich auch sehr berührt hat, aber ehrlich gesagt, bei dem Flugverkehr, der da stattfindet, mit all den Helikoptern, das Pentagon ist um die Ecke, die Polizei, der Secret Service, der Präsident fliegt ständig mit dem Helikopter dran vorbei. Ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen gewundert, dass so etwas nicht schon früher passiert ist, weil das wie so ein Bienenstock da in der Luft über Washington wimmelt. Und da ist etwas sehr schief gegangen offensichtlich. Du sprichst es an, weil Donald Trump ist mehr oder weniger auch auf diese DEI-Programme zurückgeführt hat, dass da was passiert ist.
Genau, in der Pressekonferenz der Tag nach der Unfall. Und wie du sagtest, eine furchtbare Unfall. Es ist mehr als 15 Jahre seit der letzte Flugunglück in den USA. Also eigentlich, also es ist sehr sicher, obwohl vor 2 Jahren kam raus ein Artikel in der New York Times wegen vieler Near Misses, also Fälle, wo Flugzeuge sind ganz, ganz nah aneinander gekommen und hatten fast einen Unfall gehabt, aber dann in die letzten Minuten sind höher oder tiefer oder weggesteuert und es ist nicht passiert. Aber wie häufig das passiert ist, dass es könnte also ein Unfall werden eigentlich. Und das ist, fand der Investigation von der Times, also es gibt verschiedene Gründe dafür, aber die haben gesagt, dass nur 3 von 313 Flughafen in den USA hatten genug Lotsen, also eigentlich die FAA ist das Abteilung, das
für die Flugsicherheit,
genau,
ja.
Federal Aviation Authority. Das, die haben bestimmte Standard und nur 3 von diesen 313 haben genug Leute. Es ist ein Problem.
Also wie gesagt, ein Wunder, dass es nicht schon vorher irgendwie sowas Furchtbares passiert ist. Aber trotzdem, wenn jetzt Trump versucht, hier ständig Ministerien und Beamtenapparate zu schrumpfen und kleiner zu machen, dann ist das ja nicht gerade hilfreich, dann auch wenn sowieso schon knapp ist für die Fluglotsen.
Nee, aber vielleicht wollte er das alle das ignorieren oder er wollte alle ablenken davon, weil in dieser Pressekonferenz, aber es war nur weniger Stunden nach der Unfall passiert ist und niemand hat wirklich gewusst, was genau passiert, warum. Und der Investigation läuft immer noch heute, hat er gesagt, es kann gut sein, dass es hat mit DEI zu tun. Und wenn dann die Journalisten haben gefragt, warte mal, also sie haben gerade gesagt, dass wir wissen nichts davon, niemand weiß, Investigation läuft, wie kannst du dann sagen, dass es hat mit DEI zu tun? Hat er gesagt, naja, es ist Common Sense.
Also, gesunder Menschenverstand, dass man sowas weiß. Ja, nein, das ist wirklich ein starkes Stück, finde ich auch, quasi, das darauf auf Diversitätsprogramme zu beziehen und das als Ursache für sowas herzuholen.
Also es regt mich richtig, richtig auf. Also wenn du redest über, wie ich aussehe, wenn ich hier gegenüber von dir sitze. Also ich finde, es ist unglaublich, besonders in so einem Moment, wo der Präsident soll das Land zusammenbringen. Also 67 Leute waren in der Flugzeug, 3 in Hubschrauber. Viele Familien haben jemanden verloren und er redet von, es ist der Schuld von da hat seinen Job bekommen, nur weil er schwarz, braun, Frau, was auch immer ist. Also das regt mich so auf, besonders weil, wenn er sagt, jetzt kein DEI mehr, Leute kriegen Jobs nur wegen Merit, wegen also Qualifikation, nur die beste Leute mit dem großen Talent. Und dann sieht, wie er seine Schwägerin reinbringt, seine Tochter und ihr Mann reinbringt im Weißen Haus letztes Mal, seine Vater von der, seine Schwiegersohn, also als Botschafter irgendwo schickt. Also, und dann redet er von Leuten mit Qualifikation. Also, das regt mich so auf. Und nicht nur das, aber wir haben auch so eine persönliche Fall in die Familie wegen dieser DEI-Bullshit. Also, alle wissen, wir haben schon auch über die Feuer in Los Angeles gesprochen. Also wir haben angefangen am Anfang Januar, also furchtbare Feuer, die tagelang gedauert haben, wegen, also sehr trocken da in Südkalifornien, wegen die Winde. alle haben die Feuerwehr gelobt. Also ohne die Feuerwehr wäre das viel schlimmer und so weiter. Aber Trump hat auch gesagt, und der Republikaner, wegen DEI ist der Feuer so schlimm geworden. Also es ist viel weiter und breiter gegangen, wegen DEI. Warum? Weil die Leiterin von der Feuerwehr ist ein Lesbien und sie haben gesagt, dass sie ein DEI-Hire ist. Also die Leiterin von der Feuerwehr ist eine Familienfreundin von mir, Kristin Crowley heißt sie, kommt aus Green Bay, mein Heimatstadt, kennen sie seit ich 15 war wahrscheinlich. Also sie ist jemand, der Ingenieurin ist, jemand, der Erste Hilfe, also Paramedic ist. Sie hat in diese Prüfung, dass man machen muss, also Feuerwehr zu werden, es gibt 16.000 Leute, die haben das gemacht in ihrem Jahrgang und sie war in die Top 50 von 16.000. Hm. Also qualifiziert ist sie.
Auf jeden Fall.
Also in diesem Sinne zu sagen, dass sie das Job bekommen hat, nur weil sie ein Lesbien ist und dass der Feuer, der Brand, der Waldbrand so schlimm ist, nur weil eine Lesbien der Feuerwehrchefin ist, ist sowas von, also
diskriminierend.
Diskriminierend, ja. Aber auch, also sie hat drei Kinder und wenn die so eine Kritik bekommen, also ihre Mutter ist ihr Held und sie ist, so soll sein, also sie ist überqualifiziert und macht das super, eine sehr stressige Job. Und dann diese Beleidigung, also in so einer Art, ist wirklich despicable. Eklig.
Okay, wie ihr merkt, da hat sich eine Menge aufgestaut bei Jif in diesen zwei Wochen schon.
I have a lot of feelings, sorry. Also, ja, aber wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel von, es ist persönlich, ne? Also es ist nicht nur also eine Unterschrift, es hat Wirkung auf die Leben von Leute. Und
ja, Stichwort Wirkung auf Leben von Leute. Schauen wir vielleicht abschließend noch auf etwas, was vermutlich auch jetzt schon Wirkung auf das Leben hier in Deutschland und hier in Europa hat, nämlich das, was am Wochenende passiert ist. Die Drohung von Zöllen, die schon seit Wochen im Raum standen, hat Donald Trump jetzt wahrgemacht. Die gegen die EU dürften auch bald folgen, aber zunächst der erste Schritt waren die Zölle, 25% Zölle gegen alle Waren aus Mexiko, 25% Zölle gegen alle Waren aus Kanada, Ausnahme Energie aus Kanada, das nur 10%, ist ja fast schon zurückhaltend. Und gegen chinesische Waren, Waren aus China, 10% Zölle erhoben. Das zeigt, dass Donald Trump da weder Freund noch Feind kennt, denn gegenüber China könnte man auch sagen, ja, da gibt es unfaire Unterstützung und Subventionen durch die Regierung für chinesische Produkte, also wollen wir das dagegen halten. Aber Kanada und Mexiko sind die unmittelbaren Nachbarn, die wichtigsten Partner, nicht nur Handelspartner, sondern auch quasi die Verbündeten direkt um die Ecke. Und zumindest Kanada vor allen Dingen auch ist extrem persönlich betroffen in vielerlei Hinsicht. Das zeigt sich am besten. Am Wochenende gab es in der National Basketball Association, in der NBA, der Basketball-Profiliga, natürlich Spiele, wo auch ein kanadisches Team mitspielt, die Toronto Raptors. Und als dann da bei einem Heimspiel der Raptors die amerikanische Nationalhymne gesungen wurde, da gab es dann Buhrufe und das hörte sich dann so an. Ja, ungewöhnliche Klänge, buchstäblich. Und das ist schon ungewöhnlich, auch gleich 25%. Also es ist ja nicht nur so, na, wir tasten uns mal ran, sondern gleich volle Kante.
Denn schon.
Ja.
Ja, aber traurig zu hören, diese Buh, ehrlich gesagt. Ne? Also wir sind freundliche Nachbarn und sowas.
Ja, ich frage mich auch, nächstes Jahr werden Kanada, die USA und Mexiko gemeinsam die Fußball-Weltmeisterschaft austragen. Ja, also unter welchen Vorzeichen das passiert. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch nicht unbedingt das Ziel ist, jetzt hier mehr Tarife und Zölle abzuschöpfen, sondern in erster Linie ist es eine Drohkulisse, um in Verhandlungen zu treten. Ja. Da ist dann Donald Trump wieder der Businessman, habe ich den Eindruck. Wir haben das ja gesehen mit Kolumbien. Da hat das ja funktioniert. Kolumbien wollte die zwei Abschiebeflüge mit Kolumbianern an Bord nicht annehmen. Und rums, 25% gleich in den Raum gestellt von Trump als Drohung, dass es da Zölle geben würde. Und tatsächlich ist dann der kolumbianische Präsident sofort eingeknickt. Mhm. Jetzt kann man sagen, gut, zwischen Kolumbien und den USA ist ein gewisses Gefälle. Aber vielleicht ist das eben auch so die Art und Weise.
Das wird nicht passieren.
Er hat ja auch Verhandlungen angekündigt, jetzt gleich diese Woche noch mit Justin Trudeau, mit den Kanadiern. Also es ist nicht so, dass er jetzt das letzte Wort ist und ihr schluckt das jetzt. Aber es ist schon sehr, sehr ruppig und rüppelig erstmal. Ja. Und zu der Theorie, dass diese Zölle für Trump nur eine Art Hebel für Verhandlungen sind, spricht auch, dass gerade am Nachmittag die Nachricht dann reinkommt, dass die Zölle gegen Mexiko jetzt erstmal für einen Monat ausgesetzt werden. Nachdem Trump mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum gesprochen hat und man sich darauf geeinigt hat, dafür schickt Mexiko unter anderem 10.000 Nationalgardisten an die Grenze zu den USA, um Einwanderung, Drogenschmuggel, was auch immer irgendwie zu unterbinden und dann wird man weitersehen. Aber das zeigt halt so ein bisschen diese Masche, erstmal so mit maximaler Drohkulisse und zu zeigen auch, hey, guck mal, ich drohe nicht nur, ich setze die auch um und dann einen Abend vorher quasi auf den letzten Metern wieder umzukehren. Und mit Justin Trudeau, dem kanadischen Regierungschef, will Trump ja heute Abend auch nochmal sprechen. Also mal sehen, ob es dann wirklich auch die Zölle gegen Kanada gibt oder ob das auch erstmal aufgeschoben ist, um dann weitere Sachen rauszuverhandeln. Aber das ist scheint mir so dieser ganze Angang zu sein. Und entsprechend werden auch die EU-Zölle, die dann kommen sollen, vielleicht noch im Laufe dieser Woche wahrscheinlich auch in die Richtung gehen. Und darauf sollte die EU dann auch mit breiter Brust sich hinstellen und sagen, okay, aber das wird auch teuer für dich, also lass uns verhandeln.
Aber genau, Trudeau, also he's not gonna take it sitting down. Also es wird dann gut wahrscheinlich eskalieren. So eine Handelskrieg und kann auch eine kleine Vorschau sein, für was könnte auch nach Europa kommen.
Und das ist was, glaube ich, vielleicht Trump nicht, wahrscheinlich hat er damit gerechnet, aber gehofft hat, dass es nicht kommt, dass die Kanadier sofort reagiert haben. Denn ich bin jetzt kein Ökonom, aber nach allem, was ich so lese und mitbekomme, sind diese Zölle zumindest auf lange Sicht können sie die Inflation wieder anheizen und sie können die Waren in den USA Energie teurer machen und alles. Das ist eigentlich all das, was Trump nicht wollte und seine Wählerinnen und Wähler vor allem nicht wollten.
Es ist die Einkäufer, die dafür bezahlen. Also die bezahlen diese Zoll und dann wir werden sehen, wie Trumps Anhänger, wie seine Unterstützer das finden, wenn das größte Problem in der Wahlkampfzeit war der Wirtschaft und wie viele gesagt haben, dass die wählen mit der Portemonnaie und dann mal sehen, was der Portemonnaie sagt.
Ja, aber Donald Trump sieht Zölle eben als Hebel für eine Verhandlung und sagen, hier, ich drohe dir das an und das kommt dann so und dass er da eben nicht nur blufft, sondern auch das umsetzt und die Drohung wahrmacht. Ich glaube, die Reaktion ist erwartbar auch von Kanada und Mexiko und China will auch sich überlegen, was es seinerseits jetzt noch macht. Aber die EU muss sich, glaube ich, da auch sehr warm anziehen und überlegen. Gleichzeitig sind wir auch ein großer Wirtschaftsraum, auf den die USA nicht verzichten können. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall den Verbrauchern in den USA ebenfalls wehtun. Aber ja, das ist schon gerade gegenüber Verbündeten und eigentlich sehr engen Partnern ein wirklicher Affront. Und auch all die Versuche von Justin Trudeau, der ist ja nach Mar-a-Lago, nach Florida zu Trump geflogen und hat das versucht, irgendwie noch abzuwenden und Gemeinsamkeiten zu finden. Ja, da ist Trump ziemlich rigoros, aber
er war schon entschieden. Also, und das ist auch irgendwas, das er verkaufen will, diese Image von einem starke Mann. Also mein Vater hat schon auch mehrmals gesagt, dass also mit Biden, also der USA sieht schwach aus in die Augen von der Welt. Aber wenn Trump reinkommt und sagt, ihr bezahlt mehr, dann für seine Unterstützer mindestens sieht aus wie, ja, guck mal, er sagt alle, was die machen muss und dass wir würden nicht mehr, also einfach taken for granted und wir würden hier also unser Geld zurückkriegen und wir tun was und ich gegen die Welt für euch. Und das kommt rüber.
Ja, also keine zwei Wochen im Amt hat Donald Trump schon eine Menge Wirbel verursacht. Gerade was dieser letzte Punkt, die Zölle betrifft, kann man nur hoffen, dass das nicht zu einer weltweiten Wirtschaftsdisruption führt, die dann gerade, wo eine Exportwirtschaft wie unsere beispielsweise sehr davon betroffen wäre. Wir sehen das ja jetzt auch schon, dass viele Zulieferer, deutsche Autozulieferer beispielsweise, die in Mexiko produzieren oder in Kanada, auch für den US-Markt, dass die da schon betroffen sind von. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, es ist eher der Einstieg in Verhandlungen und dann lässt sich das die Kuh auch wieder vom Eis kriegen. Wie würde man im Amerikanischen das?
Warte mal, der Kuh von der Eis? Also
ja.
Warum ist der Kuh auf der Eis?
Das ist eine gute Frage, aber es geht um das Bild, dass man jemanden aus der Gefahrenzone, Eis ist brüchig,
okay.
Wegträgt. Also das Dilemma aus dem Weg räumt.
Ja, okay. Was würden wir sagen? Also Kuh von Eis. Ich überlege mal und nächste Folge habe ich dann eine gute Antwort dafür.
Okay, bevor wir uns aber bis zur nächsten Folge verabschieden, hier noch ein Hörtipp von uns. Und zwar geht es um ein Thema, das auch die USA und China in den vergangenen Tagen sehr bewegt hat. Die chinesische KI-App DeepSeek hat geradezu die Welt gerade überrollt. Sie ist auf Platz 1 in den App-Stores, hat amerikanische Tech-Aktien crashen lassen, wie sonst noch nie. Der größte Börsenwertverlust bei Nvidia, dem amerikanischen Chip-Hersteller. Und manche sagen, diese künstliche Intelligenz von DeepSeek sei sogar besser programmiert als ChatGPT, der bis dahin Goldstandard, was das betrifft. Aber was steckt wirklich hinter dieser App und wie zensiert ist die App aus China? Darum geht es in der aktuellen Folge von der KI-Podcast, der Podcast über künstliche Intelligenz der ARD. Hört mal gerne rein, erscheint jede Woche neu, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Sowie auch unsere nächste Folge und mal sehen, was bis dahin alles Neues aus Washington über den Teich gekommen ist. Für heute jedenfalls sagen wir danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.